ARD.
Hallo, ich bin Tarek Yusbashi und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Zum ersten Mal nach dem Tod von Hisbollah-Chef Nasrallah hat sich heute der Vizechef der Terrormiliz Qassem öffentlich geäußert. Auch der Iran hat sich diesbezüglich zu Wort gemeldet und eine Menschenrechtlerin aus der Ukraine spricht darüber, ob Frieden unter Besatzung überhaupt möglich ist. Das sind einige unserer Themen heute am Montag, den 30. September um 17 Uhr. Spätestens seit dem Tod von Hisbollah-Chef Nasrallah gilt die Schiiten-Miliz als geschwächt. Jetzt hat sich Nasrallahs Stellvertreter Qassem zu Wort gemeldet und die Fortsetzung des Kampfes gegen Israel angekündigt. Bei einer öffentlichen Ansprache heute zeigte er sich zudem siegesgewiss. Gleichzeitig wächst im Libanon die Sorge vor einer israelischen Bodenoffensive. Einzelheiten von Anna Osius aus Kairo.
Auch nach dem Tod ihres langjährigen Anführers Hassan Nasrallah will die Hisbollah ihren Kampf gegen Israel fortsetzen. In der ersten offiziellen Videoansprache nach den heftigen israelischen Luftangriffen der vergangenen Tage erklärte der stellvertretende Hisbollah-Anführer Naim Qassem: Hisbollah setzt ihre Ziele und ihren Kampf fort. Der Widerstand gegen den israelischen Feind als Unterstützung für Gaza wird weitergehen, ebenso wie die Verteidigung des Libanon und der Zivilisten. Man stelle sich auf einen langen Krieg ein, so der Hisbollah-Stellvertreter. Sollte Israel eine Bodenoffensive starten, seien seine Kämpfer gewappnet und bereit, das Land zu verteidigen. Dennoch fragen sich Beobachter, wie viel Propaganda und wie viel tatsächliche Kampfbereitschaft hinter den Worten steckt. Die Hisbollah wurde in den vergangenen Tagen schwer getroffen. Das räumte auch der Stellvertreter ein und erklärte:
Inshallah.
Wenn Gottes will, werden wir siegen. Wir brauchen Geduld. In Sachen Bereitschaft, wir haben vorbereitet, was wir haben. Aber reicht das angesichts des deutlich überlegenen israelischen Gegners? Militärbeobachter wie der ehemalige libanesische Brigadegeneral Hassan Yuni, selbst Schiit, sehen die Hisbollah als geschwächt und das wisse auch Israel. In dieser Phase nutzt Israel den kritischen Moment der Hisbollah, indem es seine Luftangriffe intensiviert und seine Operationen fortsetzt. Das Ziel dieser Phase ist es, die Hisbollah-Hochburg im Süden Beiruts zu zerstören. Darüber hinaus weitet Israel seine Angriffe aus.
Der Iran hat angekündigt, auf die Tötung von Hisbollah-Chef Nasrallah zu reagieren. Man werde die so wörtlich kriminellen Handlungen Israels nicht unbeantwortet lassen, das hat der Sprecher des iranischen Außenministeriums Kanani heute gesagt. Gleichzeitig wolle man keine Soldaten in den Libanon oder den Gazastreifen schicken, so Kanani weiter. Das sei nicht nötig, weil sich die Kämpfer dort selbst verteidigen könnten. Israels Regierungschef Netanyahu hat in einer Videobotschaft unterdessen eine Botschaft an das iranische Volk gesendet. Aus Tel Aviv, Julio Segador.
Es sind eindringliche Worte, die Israels Premierminister Netanyahu an die Bevölkerung des Iran sendet. Und es ist gleichzeitig eine deutliche Botschaft an das Mullah-Regime. Es gebe keinen Ort im Nahen Osten, an den Israel nicht gehen würde, um die eigene Bevölkerung zu schützen, so Netanyahu, und wörtlich: Es gibt keinen Ort im Nahen Osten, den Israel nicht erreichen kann. In seiner Videobotschaft, die Netanyahu an das iranische Volk, wie er selbst sagt, direkt ohne Filter und ohne Mittelsmänner richtet, bezeichnet er die Staatsspitze im Iran als Regime, das sich nicht um die eigene Bevölkerung schert und das das persische Volk mit jedem Tag näher an den Abgrund führt. Und Israels Premier wirbt in seiner Botschaft an das iranische Volk um Frieden, wenn der Iran endlich frei sei von den Tyrannen, so Netanyahu, und dieser Moment werde viel früher kommen, als die Leute denken, werde alles anders sein. Beide Völker, das jüdische Volk und das persische Volk, würden endlich Frieden haben. Netanyahu wörtlich an die Menschen im Iran: Lasst nicht zu, dass eine kleine Gruppe fanatischer Gotteskrieger eure Hoffnungen und Träume zerstört. Unterdessen bereitet sich Israel weiter auf eine mögliche Bodenoffensive im Libanon vor. Die Eliminierung von Hisbollah-Chef Nasrallah sei eine wichtige Etappe gewesen, aber nicht die letzte, so Verteidigungsminister Gallant. Um die Rückkehr der Menschen im Norden Israels in ihre Gemeinden sicherzustellen, werden wir alle unsere Kapazitäten einsetzen, betonte Gallant wörtlich.
Und die Washington Post meldet, dass Israel eine begrenzte Bodenoperation im Libanon plant, die in Kürze beginnen könnte, und beruft sich dabei auf einen nicht näher identifizierten US-Beamten. Angesichts der Situation im Nahen Osten hat das Auswärtige Amt in Berlin die Krisenstufe für die Auslandsvertretungen in Beirut, Ramallah und Tel Aviv noch einmal angehoben. Ein Airbus der Bundeswehr soll deshalb Botschaftspersonal aus Beirut nach Hause bringen. Die Maschine sei heute dorthin geflogen, um nicht dringend benötigtes Personal sowie Familienangehörige aus dem Libanon auszufliegen, so das Außenministerium. Die Botschaft sei aber weiter arbeitsfähig. Und wir blicken noch auf die Entwicklungen in der Ukraine. Dort spricht Präsident Selenskyj vom täglichen Terror Russlands. In einer Ansprache sagte er, dass jeden Tag mindestens 100 russische Gleitbomben in der Ukraine einschlagen. Die Bomben würden von Flugzeugen aus direkt ins Ziel gelenkt werden, sagte Selenskyj. Er setzt seine Hoffnungen auf ein Treffen in Deutschland. Für den 12. Oktober hat US-Präsident Biden Staats- und Regierungschefs nach Ramstein in Rheinland-Pfalz eingeladen. Bei dem Ukraine-Gipfel werden voraussichtlich 50 Staaten vertreten sein und weitere Hilfen besprechen. Russlands Präsident Putin hat vergangene Woche eine Erweiterung der Nuklearwaffendoktrin vorgestellt. Sie sieht bei massiven Luftangriffen auf russisches Territorium einen erleichterten Atomwaffeneinsatz vor, selbst wenn die Angriffe mit konventionellen Waffen erfolgen. Und wenn ein Land Russland angreift und militärisch von einer Atommacht unterstützt wird, wird das nach der Doktrin als gemeinsamer Angriff beider Länder auf Russland gewertet. Auf diese Ankündigung folgte scharfe Kritik und Putins Warnung kam zu einem Zeitpunkt, zu dem die westlichen Staaten immer wieder darüber beraten, ob die Ukraine westliche Raketen tief ins russische Gebiet abfeuern darf. NATO-Chef Jens Stoltenberg sagte, die NATO-Mitglieder sollten sich nicht durch Putins rücksichtslose Nuklearrhetorik davon abhalten lassen, der Ukraine mehr Militärhilfe zu leisten. Stoltenberg sagte, jedes Mal, wenn die NATO die Unterstützung für die Ukraine verstärkt habe, etwa durch neue Waffentypen, Kampfpanzer oder F-16-Jets, hätten die Russen versucht, sie daran zu hindern. Das sei ihnen nicht gelungen und auch das jüngste Beispiel sollte die NATO-Verbündeten nicht davon abhalten, die Ukraine zu unterstützen. Laut Menschenrechtlern befinden sich aktuell mehr als 14.000 ukrainische Zivilisten in russischen Gefängnissen. Sie kehren teils mit schweren Verletzungen, Knochenbrüchen und Gehirnerschütterungen zurück. Und die Gefangenen berichten von körperlichem, sexuellem und psychischem Missbrauch. Das teilte die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte mit. Sie forderte die Politik auf, das Schicksal der Menschen stärker in den Blick zu nehmen. Denn eines der drängendsten Probleme des Krieges seien die gefangengenommenen und verschleppten Zivilisten. In Russland zelebriert man heute den Wiedervereinigungstag, denn heute vor 2 Jahren, am 30. September, annektierte Moskau völkerrechtswidrig die 4 ukrainischen Gebiete Luhansk, Donetsk, Saporischja und Cherson. In der Debatte um Frieden wird die Ukraine ja immer wieder aufgefordert, Gebiete an Russland abzutreten. Obwohl Russland nicht verhandlungsbereit sei und Putin stets betone, dass Russland keine Grenzen hat. So widerspricht die ukrainische Menschenrechtlerin Oleksandra Matwitschuk vehement, die Sie jetzt im folgenden Beitrag hören. Denn in der Ukraine erinnert man auch an die russische Besatzung. Andrea Beer berichtet aus Kiew.
Die Musiker stehen bereit für das Gedenken. An jedem Jahrestag der Befreiung von Butscha wird an die traumatischen Wochen der russischen Besatzung erinnert. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurden alleine in Butscha in den rund 30 Tagen russischer Besatzung 460 Zivilisten getötet. Etwa 120 Frauen, Kinder und Männer lagen in einem Massengrab direkt neben der Weißen Kirche des Heiligen Andreas. Die Menschen wurden erschossen, verbrannt, gefoltert, vergewaltigt und oft mit auf dem Rücken gefesselten Händen liegen gelassen, erzählt Pater Andriy Holowin. Er war während der Besatzung in Butscha und nach der Befreiung bei der Exhumierung der Toten dabei. Es gab Leichen, die in einem guten Zustand waren oder bei denen der Scharfschütze nicht direkt in den Kopf geschossen hat. Einigen wurden Beine und Hände abgetrennt. Um die Spuren der Verbrechen zu verschleiern, wurden sie etwa 800 Meter von ihrem Haus entfernt abgelegt. Ihre Leichen wurden auf einen Haufen geworfen und in Brand gesteckt. Deshalb waren ihre Überreste schwer zu erkennen. Rund ein Fünftel der Ukraine ist zurzeit russisch besetzt. Die ukrainische Halbinsel Krim, fast das ganze Gebiet Luhansk und Teile der Gebiete Donetsk, Cherson und Saporizhia. Das Vorgehen der russischen Besatzer dort wird akribisch dokumentiert. Diverse Ministerien, der Menschenrechtsbeauftragte des ukrainischen Parlaments sowie zahlreiche regierungsunabhängige Organisationen verfolgen die Situation unter russischem Besatzungsdruck. Seit 10 Jahren dokumentiere ich Kriegsverbrechen, die durch Russland begangen werden. Und eines kann ich mit Sicherheit sagen, Besatzung ist nur eine andere Form von Krieg. Sagt Friedensnobelpreisträgerin Oleksandra Matwitschuk vom renommierten Zentrum für bürgerliche Freiheiten in Kiew. Westliche Vorstellungen, ukrainische Gebiete im Gegenzug für Frieden an Russland abzutreten, hält Matwitschuk für unrealistisch. Das Leid der Menschen würde da nicht weniger, sondern einfach nur unsichtbar. Besatzung bedeutet gewaltsames Verschwinden lassen von Menschen, Vergewaltigungen, Filtrationslager, Verleugnen der eigenen Identität. Besatzung bedeutet erzwungene Adoption ukrainischer Kinder und Massengräber. Russland verstehe es meisterhaft, Verhandlungen vorzutäuschen. Das habe auch das Minsker Abkommen gezeigt. Unter internationaler Regie wurde der Krieg 2015 eingefroren, um über Frieden zu verhandeln. Stattdessen folgte die russische Vollinvasion, konstatiert Oleksandra Matwitschuk. Das Problem ist, dass Russland ein Imperium ist, und zwar ein Imperium ohne Grenzen. Und das sage nicht ich, sondern Wladimir Putin. Und das meint er ernst. Er glaubt wirklich, dass es nirgendwo Grenzen gibt. Wenn das Imperium Energie hat, expandiert es. Wenn das Imperium keine Energie hat, dann wartet es einfach und sammelt welche. Solange Russland einen imperialen Charakter hat, wird es keinen Frieden geben. Auch nicht für Millionen Menschen in den besetzten Gebieten. Sie sind aggressiver Propaganda ausgesetzt und müssen russische Pässe annehmen. Es gibt weder Presse noch Meinungsfreiheit und ukrainische Jungen und Männer müssen zur russischen Armee. Besatzung ist ein Trauma, das kaum überwunden werden kann, sagt Priester Andriy Holowin aus Butscha. Leider gibt es das Problem psychologischer Deformation. Viele Menschen sind in einer Art Kriegszustand und sie begreifen das jetzt nicht. Aber ich denke, dass sie für den Rest ihres Lebens seelische Verletzungen und Probleme haben werden. Und wir alle werden damit leben müssen.
Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine, mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion, jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.